Noch ein kleines Kapitel. Aber es, wie gesagt, wenn er so lieb wird und die Gespräche kurz einstellt wieder, weil es stört brutal beim Lesen. Dann komm mit raus, ich bin ja auch schon ein alter Sack. Okay. Nur um zu zeigen, wie durcheinander unser Tom bereits ist, der Tom aus Pötzleinsdorf, er kommt auf ganz seltsame Ideen und hat das Vertrauen in seine Frau ein bisschen verloren, weil er denkt, warum macht sie sich so schön für diese Party und so weiter. Er hat seltsame Gefühle, die führen ihn auch in eine ganz seltsame Richtung. Tom ahnte ja nicht, wie weit sich Amys Fantasie schon hinausgewagt hatte. Er glaubte, sie zu kennen, wusste aber andererseits, dass es in jedem Leben Augenblicke gibt, in denen ein Mensch in die Enge getrieben plötzlich gezwungen ist, seinen Innersten, seinen verborgensten Seelengrund zu enthüllen, egal ob er es will oder nicht. Es geschieht einfach, weil die Wahrheit sich Platz schafft, ohne Rücksicht, weil sie erlöst werden will vom Schweigen. Irgendeiner seiner Dämonen versuchte hartnäckig, einem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Und der Zwiespalt quälte ihn, weil er doch überzeugt war, dass es in ihrer beider Leben keine Geheimnisse mehr gab. Sie waren ja verheiratet, die zwei, und zwar schon 7 Jahre lang. Sie hatten längst alles auf den Tisch gelegt und alle Ecken durchlüftet, weil sie wussten, wie wichtig es war, ihre Archive zu ordnen. Durch zahllose Gespräche über die Jahre waren sie sich näher und näher gekommen und sie glaubten, alle Sünden und Schwächen der Vergangenheit besprochen zu haben. Sie kannten alle Tonarten ihrer Sprache, die kleinen Gesten, die Nuancen ihres Ausdrucks. Sie verstanden sich, auch ohne Worte. Natürlich hielten es beide für vermessen, zu behaupten, ihre Seelen bis auf den Grund zu kennen. Aber nach so vielen Jahren schien der Glaube an den Kern des anderen gefestigt, an das, was der Charakter der Seele diktierte, wenn sie sprach. Und sie waren in nächtelangen Disputen oft genug am Grund ihrer Weltsichten gelandet und hatten dort Übereinstimmung gefunden. Was zwischen Europäern und Amerikanern auch einer gewissen Kulturleistung gleichkam, davon waren beide überzeugt. Das hatte schließlich die Ruhe in ihre Liebe gebracht. So hatte es zumindest Tom gesehen. Und doch ließ er sich von dem einen, diesem hartnäckigen Kerl in ihm, leiten, der seine Schritte nun zum Times Square führte, direkt zum Büro der Herz Autovermietung in der 47. Straße. Es war die einzige Rent-A-Car-Company, die noch Geschäftszeiten anbot. Alle anderen, auch die Büros der Konkurrenz, hatten längst geschlossen. Ist ja klar, weil es war damals Lockdown und kein Mensch fuhr durch die Gegend. Er war der Einzige offensichtlich. Er wählte mit Absicht ein kleineres, unauffälliges Modell, einen alten Honda in Schwarz, und hatte eigentlich geplant, direkt zur Gleason-Wohnung zu fahren, um die Bücher zu holen, die die alte Dame haben wollte, während sie im Krankenhaus am Sterben lag. Er landete aber unbewusst und geradewegs in der 20. Straße, parkte am Straßenrand etwa 100 Meter von dem Eingang zu Amys Anwaltskanzlei. So fühlt sich das also an, wenn einer nicht bei Sinnen ist, dachte er. Die Nerven handeln einfach selbstständig, wie bei einem geköpften Huhn, das hysterisch durch die Gegend flattert. Eine sterbende alte Dame wartete auf ihn und auf ihre Bücher, und er war hinter seiner Frau her, hinter seiner Amy, die von seiner Absicht keine Ahnung hatte. Er hatte sich schon beim Ausfüllen des Herzformulars verschrieben und benahm sich auch im Fahrzeug ungeschickt wie ein Anfänger. Es dauerte eine Zeit, bis er die elektronischen Befehle für Außenspiegel, Fahrer, Sitz, Licht und so weiter auf die Reihe brachte. Flimmern vor den Augen, als hätte er eine Sehstörung. Beim Ausrichten des Rückspiegels blickte er kurz in seine Augen und erschrak. Was zur Hölle machst du da? Aber der Hartnäckige war stärker und fuhr noch 50 Meter weiter, näher heran. Da erst sah er Amys grünen Volvo stehen, eingeparkt zwischen zwei SUVs. Sie hätte ihre Büroarbeiten auch von Poughkeepsie aus leiten können. Die meisten ihrer Kollegen hatten längst auf Homeoffice umgestellt. Aber sie war da. Selbst diese harmlose Tatsache empfand der Hartnäckige als Verdachtsmoment. Tom wollte aus seiner Haut, er hasste, was er tat. Aber er war schon zu weit gegangen. Konnte nicht mehr zurück. Eine halbe Stunde lang saß er da, eingeklemmt zwischen Neugier, Scham und Mrs. Gleason, die auf ihre Bücher wartete. Er versuchte sich vorzustellen, wie er und Amy eines Tages getrennte Leben führen würden und wie sie sich zufällig in der Stadt treffen, jeder mit einem anderen Partner an der Hand, und wie sich der Schmerz anfühlen würde oder ob überhaupt noch Schmerz zu fühlen wäre, ob sich die Paare nur ein vermeintliches Glück vorspielten oder Wahrhaftiges stattfände. Und er dachte an die Sisyphus-Arbeit, noch einmal eine Frau zu suchen, eine Frau wie Amy, und sie zu finden. Eine, die sich mit seiner großen Geliebten messen konnte. Er sah sogar die Augen des Scheidungsrichters, der sie mit leerem Blick ansah, seiner Arbeit und aller Geschichten müde. Dann sah er sich als alten Mann auf einer Bank im Central Park sitzen oder vielleicht doch besser in Pötzleinsdorf, am Ententeich im Schlosspark. Das Leben schon hinter sich und all die dummen Entscheidungen, die er getroffen hatte. Und vor sich sah er eine Wurzel, die zum Anstarren da war. Er kam sich so lächerlich vor, dass ihm schlecht wurde vor lauter Selbstmitleid. Gerade als seine Augen feucht zu werden begannen, traten Leute aus der Eingangstür der Kanzlei, drei Herren und zwei Damen, eine davon Amy, in rotem Kostüm, weißer Bluse, geschäftsmäßig schick und selbstbewusst, wie immer. Tom meinte, eine angespannte Förmlichkeit auszumachen, Kollegen, vielleicht auch Vorgesetzte, zwei davon waren ihm bekannt, persönlich. Der dritte war neu. Man verabschiedete sich, tauschte noch Freundlichkeiten aus. Nichts Intimes, keine Heimlichkeiten offenbar. Reflexe des guten Benehmens, nichts weiter. Sie strich gedankenverloren um ihr grünes Auto herum, suchte umständlich nach dem Schlüssel, während die anderen geschäftig von der Bildfläche verschwanden. Bevor sie in ihr Auto stieg, erreichte sie einen Anruf. Sie kramte ihr Handy aus der Tasche, hörte eine Weile zu und begann dann zu sprechen, wobei sie sich nach allen Seiten hin drehte und wendete, als ahnte sie, dass der Anrufer ganz in der Nähe sein musste und sich innerhalb ihrer 360 Grad aufhielt. Sie sprach freundlich und charmant, wobei sie mit den Händen gestikulierte, vier Fingerkuppen auf den Daumen gepresst und dabei kicherte und wieder gestikulierte, als wäre sie gar nicht Amy. Dann beendete sie das Gespräch abrupt. Tom wunderte sich über ihre ungewohnten Gesten, Italiano, und ihre fröhliche Ausgelassenheit, auch wenn sie nur gespielt gewesen sein mag. Nachdem sie ihr Handy verstaut hatte, wurde ihr Gesicht wieder ernst. Sie blickte sich nochmal um, bevor sie einstieg. Er sank rechtzeitig in seinem Sitz zusammen, aber ihr suchender Blick galt wohl dem Anrufer, den sie noch immer in der Nähe wähnte. Dann stieg sie ein und fuhr los. Er folgte ihr, mit Abstand und einem Hoodie über dem Kopf. Dabei kam er sich vor wie einer dieser halbseidenen Detektive, die täglich dreckige Spitzeljobs zu erledigen haben, um ihren Kühlschrank zu füllen. Was würde sie bloß denken, die Amy, wenn sie wüsste, was er jetzt tat? Ohne Vertrauen kann man doch nicht leben, dachte er, nur vegetieren. Aber er blieb an ihr dran, mit Respektabstand. Sie fuhr zügig, noch schneller, als er es von ihr gewohnt war. Es war gespenstisch. Soweit er sehen konnte, waren sie die beiden einzigen Fahrzeuge auf der Straße, im leeren New York. Er war das Gespenst. Das Gespenst, das hier umherirrte wie eine unerlöste Seele. Es war so lächerlich. Sie war die Wirklichkeit, sie. Sie ging zur Arbeit. Sie bewegte sich von A nach B, hatte einen Plan, und er fuhr nur planlos hinterdrein, bespitzelte seine eigene Frau. Das Herz klopfte ihm bis zum Hals. Ja, diesem Kerl, diesem Armseligen, muss ich jetzt ein Liedchen singen. Und zwar die Nummer 4 vom Jazz, Desperado. Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you're a hard one, but I know that you got your reasons. The things that are pleasing you can hurt you somehow. Boy, she'll beat you if she's able. You know the queen of hearts is always your best bet. Now it seems to me some fine things have been laid upon your table. Oh, but you only want the ones that you can get. Desperado. Getting younger, your pain and your hunger are driving you home. And freedom, oh freedom, that's just some people talking. Your prison is walking through this world all alone. It's hard to tell the nighttime from the day. You're losing all your highs and lows. Ain't it funny how the feeling goes away? Mr. Joe Meixner on the piano. Dankeschön. Vielen Dank. Okay. Dann kommt noch eine kleine letzte Stelle, wenn Sie noch die Kraft haben, aus dem Roman. Ist das okay? Eine kleine letzte ist gleich fertig. Ich weiß, es ist nicht so einfach, wenn man gerade am Essen ist und so weiter und eigentlich zum Reden miteinander ausgegangen ist. Und da kommt einer daher und möchte Aufmerksamkeit für seine Lesung. Aber gut, es ist immerhin angekündigt am Plakat. Jetzt müsst ihr ein bisschen brav sein noch einmal und dann macht man noch ein bisschen Rock'n'Roll. Okay. Was ich sagen? Ja, das ist okay. Na, das ist besser. Ja, ist besser. Okay, also ihr kennt ja unseren Tom ein bisschen, vertraut seiner Frau nicht mehr ganz. Und was macht einer wie die meisten Männer, wenn er nicht mehr weiter weiß? Zuerst einmal geht er sich besaufen. Und zwar geht er in dieses eine Lokal, von dem ich vorhin gesprochen habe, in dem die Lucy zufällig hinter der Bar steht. Diese 18-jährige süße Lucy. Dieses Restaurant bzw. die Bar heißt, wie gesagt, Drunken Horse. Das betrunkene Pferd. Okay. Okay. Er redet mit ihr stundenlang diesen ganzen Nachmittag. Er ist der einzige Gast und er erzählt ihr in seiner Betrunkenheit alle möglichen Ängste, die er hat, was seine Frau anbelangt. Und am Ende dieses langen Gesprächs, dieser Beichte, sagt sie: Ich hätte eigentlich schon Feierabend, sagte sie plötzlich. Sie hatten beide die Zeit vergessen. Bis auf wenige, die sich im Getränk eindecken wollten, war er die einzige Kundschaft des Nachmittags geblieben. Das Drunken Horse würde in nächster Zeit wohl geschlossen bleiben, so wie die meisten Lokale. Inzwischen war es schon wieder dunkel geworden und Amy kam ihm in den Sinn. Schon die dritte Nacht ohne sie. Ein paar zerfetzte italienische Flüche lagen noch zwischen ihnen. Kommst du noch einen Sprung zu mir? Fragte Lucy. Er fühlte seine Lippen blass werden. Wie ein Stich zuckte die Frage durch sein Zwerchfell. Nicht schmerzhaft, aber als großer Alarm. Ein Alarm, der ihm fürs Erste die Luft nahm. War das nun der Klassiker oder nur eine freundliche Geste ohne Hintergedanken? Allein der Umstand, dass er plötzlich ausführlich von Amy zu sprechen begann, war ihm Beweis genug, dass sein Hinterkopf ein Verführungsszenario nicht ausschließen wollte und schon erste Barrikaden zu errichten begann, gegen sich selbst nämlich, nicht gegen Lucy. Sie gingen den ganzen Weg zu Fuß und Lucy versicherte ihm mehrfach, in der Dunkelheit ungern auf Begleitung zu verzichten. In Zeiten wie diesen. Sie müssen wissen, dass die Kriminalstatistik damals in New York in diesen Nächten innerhalb eines Tages um 50 und am Schluss um 80% gestiegen ist. Also der Waffenverkauf hatte sich vervierfacht innerhalb kürzester Zeit. Also New York war damals die gefährlichste Stadt der Welt. Diese Ansage von den Feuerwaffen, die nahm dem Alarm etwas an Dringlichkeit, ging es doch eher um Schutzbedürfnis als um Verführung. Sie hatte ganz einfach Angst, alleine nach Hause zu gehen, war Tom nun überzeugt. Aber sobald sie im Aufzug voreinander standen, zu zweit allein, stellte sich wieder ein beredtes Schweigen ein, das ihn mehr verwirrte als alles zuvor. Sie sah ihn so unverwandt freundlich an, ja fast zärtlich, und sagte: Weißt du, ich mag die Männer, ich meine das ganze Geschlecht, ich mag sie, weißt du? Es fiel ihm nichts anderes ein, als auf ihren Druck zu reagieren, indem er den Blick, den sie herausforderte, geschehen ließ. Die 15 blinkte auf, ping, mit einem unergründlichen Lächeln entließ sie ihn aus der engen, heißen Kabine. Die Aircondition war defekt, wie so vieles hier. In der Wohnung dampfte der schwüle Mief eines langen Tages. Alle Fenster auf und unter die Dusche, sagte sie. Und sie war schon im Bad verschwunden. Tom öffnete alle Fenster, sog die Luft tief in seine Lungen und erlebte bald ein Déjà-vu, als sie kurz später wieder vor ihm stand, duftend in ihren Morgenmantel gehüllt. »Kannst gerne duschen, das Wasser ist noch heiß«, sagte sie. Wie oft sie diesen Satz schon gesagt haben mag, dachte er. Diesmal nahm er das Angebot an. Unter dem Duschstrahl erfolgte die endgültige Ausnüchterung, aber das prasselnde Wasser auf seinem Körper brachte nicht die Ruhe und die Gelassenheit, die er sich erhofft hatte, im Gegenteil. Alle Sensoren waren alarmiert. Er sah in sein Spiegelbild einen Haufen von Toms, die alle etwas zu sagen hatten, glotzte ihn an. Der schwache Tom, der Verführte, der Treue, der Verwirrte, der Mann der letzten Chance, der Richter, vor allem der Richter. Und es entkam ihm nur ein scheues Bekenntnis, als er in den Spiegel schaute und sagte: Ich liebe dich, Amy, das weißt du doch. Dann löschte er rasch das Licht, weil er sein Gesicht nicht länger ertragen wollte. Nur Lennys Bademantel hatte er an seinem Körper, als er ins Schlafzimmer zurücktrat. Lucy lag seitlich hingestreckt auf Marthas Seite, einen Schenkel leicht angezogen, ihre Wange an den angewinkelten Unterarm geschmiegt. »Leg dich zu mir«, sagte sie. »Ganz ernst«, sagte sie das und tätschelte dabei mit der rechten auf Lennys Seite. »Komm schon, ich tu dir nichts, wir reden nur, wir reden. Martha und Lenny sind tot. Wir könnten uns trösten.« Diesmal war auch ein Lächeln dabei. »Du kennst ja meine Gefühle für meine Frau«, sagte er. »Ich meine, die Sache ist die, ich wieder ihre Hand, die auf Lennys Seite tätschelte. Und während Tom noch auf seine Liebe zu Amy pochte, begann der Überschwang seiner Beteuerungen über den Rand hinaus zu schwappen, als wollten sie Lucy mit einbeziehen, was ihn verwirrte. Auch wenn es nur ein Hauch war, war er doch überzeugt, dass seine Gefühle für Amy exklusiv und nicht teilbar zu sein hatten. Alles andere wäre inflationär, wertlos. Er hatte Amy geschworen, radikal zu sein in ihrer Ehe, nach den schlampigen Jahren zuvor. Warum sonst hätte er sie heiraten sollen? Er wollte mit ihr alt werden. Wer sich diesen Ring über den Finger zieht, so war sein Credo, der hat den Willen zur Vollendung. Wenigstens den Willen, wenn schon nicht die Kraft. Oh ja, ein Rest Erbärmlichkeit schwang immer mit in seiner Selbstsicht. Und doch hielt sich sein Schuldgefühl noch in Grenzen, als wäre es ein natürlicher Vorgang, was da gerade geschah. Eine Vereinnahmung außerhalb seiner Machtbefugnis. Er suchte nach einer Wand, nach Tapeten oder einem Holzkasten mit klaren Strukturen. Vielleicht nochmal die Fliesen im Badezimmer, nur Klarheit endlich, bitte, Klarheit. Aber zu spät. Er lag schon neben ihr, den Morgenmantel bis zum Hals geschlossen, beide Arme lässig und am Kopf verschränkt, Blick zur Decke, hoher Puls. Die einzige verlässliche Struktur war ein Kreisschatten, den die Nachtlampe an die Decke warf. »Weißt du«, sagte er, »meine Frau ist das Fundament meiner Kraft.« Sie lächelte. »Schön ist das«, sagte sie nickend, mit der Weisheit einer Ärztin, der Diagnose und Therapie längst klar waren. »Dreh dich zu mir«, sagte sie. »Ich will dir in die Augen sehen, verliebter Mann. Lass mich auch nippen an deinem Nektar.« Ihre kleine Hand umfasste dabei seine Wange und drehte sein Gesicht in ihren Blick. Und er gab nach, drehte sich ganz nah zu ihr, beide in Seitenlage jetzt, Gesicht an Gesicht, sodass auch ihre Nasenspitzen sich fast berührten. Sie konnten gegenseitig ihren Atem spüren, der sanft um die Münder strich, so warm und weich, wie sich ihre Haut, ihr weißes Fleisch anfühlen musste unter diesem rosa Mantel. Die Gewissheit, dass sie ihm im Moment alles erlauben würde, dass es keine Schranken gäbe, dass hier ein Festmahl bereitet wäre, das beide zelebrieren könnten in selbstvergessener Lust. Das machte für einen Moment sein Gewissen taub. Sie war der Souverän, das zauberische Geschöpf, das neugierig Spiele spielen durfte, angst- und vogelfrei und offen wie das Tor zur Seligkeit. Aber wie das da weitergeht, das darf ich nicht sagen, weil wer wissen will, was da dann passiert, der müsste sich in das Buch hineinklemmen. Ich möchte mich trotz aller Umstände herzlich bedanken für eure Aufmerksamkeit und möchte das Kapitelroman jetzt mit einem kleinen Liedchen, nämlich dem George Gershwin-Song Die Drei auf der Jazz-Seite, der trotz allem weiß, was Liebe heißt, nämlich It's Wonderful. Okay. Thank you.
to see. You made my life so glamorous. You can't blame me for feeling amorous. And I guess so it's wonderful. And it's marvelous that you should care for me. You should care for me.